Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, der Eishockey-Stammtisch meldet sich mit Episode Nummer 97 zurück. Und es wird einmal mehr königlich. Die Saison des EHC Red Bull München ist vorbei, aber Sebi, wir haben es letzte Woche schon gesagt, ohne Stammtisch geht's nicht. Und wenn königliche Lose gezogen werden, dann müssen wir drüber reden.
Ja, auf jeden Fall. Servus übrigens.
Ja, servus. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, kaum ist die Saison vorbei, ist bei uns so ein bisschen der Schlendrian drin, wir sind schon wieder zu zweit.
Ja, mancher hat sich halt den Urlaub verdient und
Wir anscheinend nicht.
Genau,
ja. Man muss dazu sagen, also der Egel ist in seinem wohlverdienten Urlaub und der redet ja grundsätzlich sehr gerne beim Radio und auch bei uns, da muss ich auch mal die Stimme schonen, das ist in Ordnung. Und beim Gilbert, da wissen wir ja, der war ja in Dänemark unterwegs und wollte sich heute eigentlich auf der Rückfahrt melden. Und was lernen wir? Die Deutsche Bahn kann sogar Podcasts beeinflussen, negativ. Mhm. Also der steckt einfach fest und sehr, sehr schade. Deswegen müssen wir heute wieder zu zweit agieren. Wichtige Frage dafür, dass wir nicht ganz alleine sind. Hast du zumindest ein Getränk bei dir?
Ja, doch, ich habe mich wieder auf einen Gin Tonic geeinigt, so zum
auch nicht schlecht.
Abschluss.
Ja, also ich dachte mir, nachdem ich so dermaßen Bock auf Champions Hockey League habe, habe ich mir einen hellen Bock hier gerade eingeschenkt. Ja. In diesem Sinne, auf einen schönen Stammtisch und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So. Königsklasse, Champions Hockey League am heutigen Mittwoch, den 25. Mai 2022, wurde im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft am freien Tage die Gruppenphase der Champions League 2022-23 ausgelost. Und ja, ich sag mal so, wir hatten ja eine Prognose und Sebi, jetzt mal ganz ehrlich, mir hat's alle Haare aufgestellt. Denn bis das Los München gezogen wurde, wäre diese Gruppe, die du prognostiziert hast, für München sowas von möglich gewesen. Und ich habe fest damit gerechnet, dass es so kommen wird, dass wir tatsächlich die Skandinavien-Tour kriegen mit Stavanger und was waren die anderen noch?
Ilves, Tampere.
Ilves.
Genau.
Aber dann kam es doch ein bisschen anders.
Ja, und warum? Weil der Egel schuld ist.
Der Egel ist schuld.
Ja, weil den lässt der Kosseler einfach nicht los.
Stimmt, jetzt wo du es sagst, da kommen wir am besten auch dann gleich dazu. Vielleicht noch mal ein paar kurze Fakten zum Thema Champions Hockey League. Der EHC Red Bull München ist zum 8. Mal in Folge mit dabei, hat immer die Playoffs erreicht. Bestes Ergebnis wissen wir alle, Champions League Finale 2019 und ein weiteres Halbfinale 2022. Auch das wird noch ein Thema in diesem Podcast sein. Die CHL startet am 1. September. Das Finale findet erstmals an einem Samstag statt und zwar am 18. Februar 2023. Haben wir ja schon mal angesprochen. Gute Sache, prominenter Platz. Und was viele mal wieder vergessen, in der ewigen Tabelle der Champions Hockey League liegt München mittlerweile ja auf Rang 3 hinter Frölunda und Tampere, also Tappara. 54 Spiele, 100 Punkte geholt, aufgeteilt auf 32 Siege, 4 Remis und 17 Niederlagen. Und jetzt kommt noch was. Also mit Blick auf die letzte Saison wissen wir, Torschützenkönig Freddy Tiffels mit 8 Treffern. Beste Plus-Minus-Statistik übrigens Ben Street mit plus 11. Und wusstest du, lieber Sebi, dass München sogar einen CHL-Rekord mit Blick auf eine Spielerstatistik hält momentan?
Nein.
Ja. Und zwar die mit der Best Ever Plus-Minus-Statistik, Plus-Minus-Wertung. Denn mit plus 27 der seit Aufzeichnung der Champions Hockey League-Statistiken hat diesen Wert gesammelt, also über alle Spiele hinweg den Bestwert mit plus 27 Conny Abelshauser.
Öha.
Ja, öha. Gar nicht mal so schlecht, ne? Mhm. Das mal zu den Fakten. Und wenn wir jetzt auf die Auslosung blicken, der Champions Hockey League. Dann müssen wir mit der Münchner Brille natürlich auf die Gruppe C blicken, denn da spielt der EHC Rapper München gegen folgende drei Teams. Tappara Tampere aus Finnland, die SC Rapperswil Jona Lakers aus der Schweiz und HC Slovan Bratislava aus der Slowakei. Und wir starten einfach mal von, ja, lass uns von hinten nach vorne starten. Mit Pot 4 wurde zuerst gezogen, Slovan Bratislava. Mein erster Gedanke tatsächlich, das ist ja gar nicht mal so weit. Und es stimmt, wenn man nämlich mal guckt, das sind Luftlinie 413 Kilometer und mit dem Auto 533 Kilometer ungefähr kann man in knapp 6 Stunden fahren.
Ja, das kannst du ins, kann man in 6 Stunden fahren, wenn man gut um Wien rumkommt. Und also es ist durchaus möglich, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde da den Zug vorziehen.
Ja, würde ich glaube ich auch sagen. Und du hast gerade gesagt, was viele nicht wissen, Bratislava liegt ja fast unmittelbar an der österreichischen Grenze, nur 55 Kilometer von Wien entfernt. Und ich sage mal so, die Vienna Capitals sind dieses Jahr nicht dabei. Das wäre, hätte ich persönlich auch mal schön gefunden. Aber das ließe sich wunderbar mit so einem kleinen Städtetrip verbinden. Wir wissen, glaube ich, Stand jetzt, es ist jetzt Mittwochabend um 22.13 Uhr. Ich glaube, die Reihenfolge der Spiele steht, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Wie man das verbinden kann, können wir dementsprechend noch nicht sagen. Aber ich sage mal, nur so rein von der Logistik her, wenn man mal den Spielplan ausklammert und man sich irgendwie so 2, 3, 4 Tage freinimmt, da bietet sich irgendwie so ein 2-Städte-Trip an. Wien, Bratislava. Also sehr attraktiv und das war auch eine unserer ersten Reaktionen. Bratislava ist definitiv eine Reise wert und ich habe auch schon die ersten Mails bekommen. Hey, cool, freut euch auf diese Stadt.
Ich war vor ein paar Jahren schon mal dort, also es ist wirklich...
Es ist vor allem interessant, ja, Hauptstadt der Slowakei, wissen wir alle. Für Bratislava ist es erst die zweite Teilnahme in der Champions Hockey League. Das hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Die haben nämlich zwischen den Jahren 2012 und 2019 in der KHL gespielt, waren dort zweimal auch in den Playoffs vertreten, sind dann aber im Frühjahr 2019 aus der KHL ausgestiegen, weil ein geplanter Investorendeal geplatzt ist, haben sich dann wieder in die slowakische Liga eingegliedert. Und sind amtierender slowakischer Meister, 10. Meistertitel war es in der abgelaufenen Saison. Und slowakisches Eishockey, ja, das ist schon auch sehr attraktiv, muss man sagen. Und deswegen muss ich sagen, über dieses erste Los habe ich mich schon ziemlich gefreut. Also es war eines der attraktivsten Lose in Topf Nummer 4.
Ja, es ist ja auch einmal wirklich spannend, dass wir da eine Ortschaft kriegen, die mit mittelmäßigem Reiseaufwand sehr viel hergibt.
Das war ja nicht immer so. Jetzt muss ich überlege gerade, der EHC hat schon mal in der Slowakei gespielt, oder? Banská Bystrica ist, glaube ich, auch, war auch Slowakei. Oder nee, es ist Tschechien, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Košice, freilich, Košice, haben wir es doch. Also so gesehen wirklich stark. Und vielleicht noch ein, zwei Worte zur Halle, die Ondrej Nepela Arena, 10.110 Plätze, 1940 gebaut, zuletzt renoviert 2009, also auch durchaus ein traditionsreicher Standort. Slovan Bratislava, ein großer Verein aus der Hauptstadt, hat ja auch eine Fußballabteilung und gegründet 1921. Also ich bin sehr, sehr gespannt, attraktiv auf alle Fälle dieser Gegner. Dann die SC Rapperswil Jona Lakers, ganz ohne Schweiz-Bezug scheint es beim EHC in der Champions League nicht so wirklich zu gehen. Haben wir aber ehrlicherweise auch nichts dagegen, weil die grundsätzlichen Erfahrungen ja jetzt nicht die schlechtesten waren in den letzten Jahren. Und für die ist es die Premiere in der Königsklasse. Letztes Jahr in der National League Platz 4 in der Hauptrunde, dann im Viertelfinale gegen den HC Davos ausgeschieden. Und das ist eine der denkwürdigsten Playoff-Serien aller Zeiten gewesen. Ich sage nur, die waren 3-0 vorne in der Serie und haben die Serie mit 3-4 noch abgegeben.
Passiert.
Scheint zu passieren. Definitiv. Wer sich jetzt fragt, wer oder was ist Rapperswil-Jona? Das ist eine Gemeinde am Zürichsee im Kanton St. Gallen und die entstand durch den Zusammenschluss der Ortschaften Rapperswil und Jona im Jahr 2006, hat 28.000 Einwohner. Gegründet am 17. Januar 1945, die Rapperswil-Jona Lakers. Und die sind noch nicht Meister geworden, haben lediglich einmal den Schweizer Pokal gewonnen und waren sogar sind 2014, 15 sogar abgestiegen, 2017, 18 wieder aufgestiegen. Und auch da kann man ganz gut hinfahren. Das ist nämlich die Ortschaft von diesen drei Vorrundengegnern des EHC Red Bull München, die am besten zu erreichen ist, zumindest von der Distanz her. 230 Kilometer Luftlinie entfernt, mit dem Auto sind es 315 Kilometer, 3,5 Stunden Fahrzeit.
Ja.
Klingt irgendwie nach einer Fanbusfahrt.
Ja, also muss halt schauen, wann das echt, ja, auf jeden Fall. Also eigentlich alles drei interessant zum Hinfahren.
Ich sage mal nur, hier ist der Aufwand wahrscheinlich am geringsten. Ne? Und ja, du hast es ja schon gesagt, der Egel wird sich wieder so ein bisschen ärgern. Weil eigentlich wäre das die Chance auf ein Wiedersehen gewesen mit ja, seinem Helden, mit Kalle Kosseler, der letztes Jahr in der letzten Saison für die Lakers gespielt hat. Ja, der ist jetzt nach Växjö gewechselt, nach Schweden, die in diesem Jahr nicht Teil der Champions Hockey League sind. Schade für den Kalle, schade für den Egel, aber eine dennoch sehr attraktive und interessante Auswärtsfahrt für den EHC Red Bull München. Vielleicht noch ein, zwei Worte zur Halle. Das ist die St. Galler Kantonalbank Arena. Gefühlt ist das auch der perfekte Name für eine Schweizer Sporthalle. 6.100 Plätze gebaut 1987, zuletzt renoviert 2006. Kleine Schmuckkästchen. Also eine Reise auf alle Fälle wert. Und ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, Champions Hockey League Premiere für die Lakers. Und ja, Vergleiche Deutschland-Schweiz, Schau zur WM. Immer interessant. Wobei der Blick Richtung WM und dieses Spiel, da hätten wir ganz andere Themen. Aber wir bleiben heute lieber im Münchner Eishockey-Kosmos. Ist fairer und weniger schmerzhaft.
Findest du?
Was ist heute schmerzhaft?
Ne, es gibt so Geschichten, die bleiben einfach hängen und dann.
Sollen wir den kurzen Exkurs machen?
Ja, bitte, doch. Also, wir wollen ja Spannungen aufbauen und das Schöne ist ja auch, du weißt ja, ich bin ja der Geschichtenfan und je länger die Champions League jetzt besteht und je öfter man da dabei ist, desto eher gibt es ja auch mal die Chancen, dass da ein paar Geschichten entstehen, dass sich gewisse Spieler und Teams immer wieder mal gegenüberstehen und dann hat man, ja, das bringt auch noch mal ein bisschen extra Würze rein in den Wettbewerb.
Also sag mal so, die Würze zwischen Schweizer und deutschem Eishockey, die wurde, also das ist nicht Würze, das ist blankes Chili, das da ja in diesen Tagen reingegeben wurde bei der Eishockey-WM. Wir reden natürlich über die Körperlichkeit des Spiels zwischen Schweiz und Deutschland in der Vorrunde der Eishockey-Weltmeisterschaft. Und im Speziellen denke ich mal über die Aktion von Dennis Malgin gegen Leon Garanke. Ja, sagen wir mal so, Gesundheit der Spieler und so, ne?
Ja, Schweiz, Deutschland ist beim Eishockey einfach ja, durchaus interessant. Also ich meine,
Die Sichtweisen sind auch ein bisschen unterschiedlich, habe ich schon rausgehört. Also, ich hatte da eine, nennen wir es mal, längere Diskussion mit einem Schweizer User aus der Politik. Hat vielleicht der ein oder andere sogar mitbekommen, wo von gesunder Körperlichkeit gesprochen wurde. Also gesund war da relativ wenig in meinen Augen. Aber gut. Ich weiß nicht, inwieweit diese Szene. Also sie hat keinen unmittelbaren München- und Rapperswil-Bezug, aber es ist halt Schweiz, Deutschland. Und die Herangehensweise auf internationalem Parkett ist halt nochmal ein bisschen anders. Ich ziehe zwei Schlüsse aus diesem Spiel, beziehungsweise aus dieser einen Szene. Erstens, die Ansichten der Körperlichkeit in einem Eishockeyspiel sind anscheinend irgendwie ja anders zwischen den beiden Nationen. Und die zweite ist, ich oder wir, denke ich mal, können uns in Zukunft ein bisschen zurückhalten, was Schiedsrichterkritik in der DEL angeht.
No, nö. Irgendwo muss der Spaß ja bleiben.
Ja.
Wir sind doch eh immer so dermaßen zurückhaltend und
ja, ich sag mal so, es gibt wahrscheinlich die zwei Lieblingsthemen am Stammtisch. Schiedsrichterkritik und Torhüterdiskussion.
Ja.
Ohne das wird es nicht gehen. Das wollen wir ja eigentlich auch gar nicht. Wenn wir es mal ganz ehrlich sind.
Ach, das ist richtig. Und wird schön. Und gerade gegen die Schweizer Teams spielen wir in der Champions Hockey League eh am allerliebsten. Und
ja, vor allem, wir sind ja ausgewiesene Fans der Champions Hockey League und die Spiele gegen die Schweiz waren mitunter immer die hochklassigsten und intensivsten und schnellsten. Da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich mich extrem gefreut, dass wir wieder ein Schweizer Team in die Gruppe gelost bekommen haben. Und die Lakers sind für meinen Geschmack halt auch einfach so eine kleine Wundertüte. Ne? Du musst erstmal Vierter in der National League werden. Das ist schon auch eine Leistung und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie die sich in diesen Duellen gegen München zeigen werden. Und dann haben wir aus dem Top-Topf den alten Bekannten bekommen. Den Vize-Champion der Champions Hockey League 2022 und den Halbfinalgegner des EHC Red Bull München in besagter vergangener Saison. Tapara Tampere. Und mein erster Gedanke war, yes, da ist nämlich noch eine
Rechnung. Ja, genau, das war auch mal, also nicht so von, also da war so überhaupt nicht das Ding, okay, da hast du jetzt wieder so einen hammerschweren Gegner in der Gruppe, wie es die letzten Jahre über war, weil ich meine, Tampere ist ein harter Gegner, aber das war jetzt wirklich auch so dieser erste Gedanke von wegen, so Leute, und jetzt werden die Hände gerieben und da gibt's noch was zu klären auf dem Eis.
Definitiv. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Tampere und Tapara im Speziellen. Tampere ist die drittgrößte Stadt Finnlands, ist eine ausgewiesene Industriestadt. Spitzname tatsächlich Manchester des Nordens, 241.000 Einwohner. Ich habe schon gesagt, Tapara ist Champions Hockey League Vize-Champion 2022. Die haben ja, sind ja gegen Röckle haben sie verloren, das Finale. Der EHC Red Bull München ja damit ganz offiziell Champions Hockey League Sieger-Besieger. Und Tapara hat sich dann auch noch den Titel geholt zum 18. Mal in Finnland, hat die Hauptrunde auf Platz 1 abgeschlossen und dann auch die Playoffs für sich entschieden in der kompletten Serie. 4-1 im Finale gegen TPS Turku. Und vielleicht noch zwei Infos, die mir so tatsächlich gar nicht geläufig gewesen sind. Also das eine ist klar, mittlerweile im Eishockey-Kosmos weiß man das. Tapara ist einfach nur Finnisch für Streitaxt, sieht man ja im Logo. Und jahrelang hatte aber Tapara einen schwedischen Namen, denn die Mannschaft bestand in den Anfangsjahren vor allem aus Schülern der schwedischen Schule in Tapare und hieß seinerzeit Tammerfors Bollklubb oder TBK. Und dann dachte man sich, ja, wir sind ja eigentlich doch in Finnland und so viel dazu. Und ja, über die nagelneue Nokia Arena haben wir ja schon mal gesprochen, da aktuell ja die Eishockey-Weltmeisterschaft darin, dort wird auch das Finale stattfinden, 13.500 Plätze, erst im vergangenen Dezember eröffnet. München ja hat dort ja schon gespielt, das Champions Hockey League Halbfinale 0-3. Über die unglücklichen Umstände, Hashtag WM Olympia-Vorbereitung, Hashtag Abstellung, Hashtag DEB, DEL, EHC, haben wir ausführlich gesprochen. Jetzt werden die Karten noch mal neu gemischt. Zwei normale Spiele, hoffentlich zwischen Tapara und dem EHC. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Ding ausgeht. Auf alle Fälle, gewisse Revanche-Gedanken sind durchaus im Münchner Eishockey-Kosmos und auch hier am Stammtisch spürbar.
Oh ja.
Und ein ganz klein bisschen Erfüllung deiner Prognose ist es ja trotzdem, weil Tampere ist Luftlinie 1668 Kilometer vom Oberwiesenfeld entfernt. Mit dem Auto fährst du Runde 28 Stunden und hast 2311 Kilometer Anfahrtsweg. Nochmal, in der vergangenen Folge 96, du hast ja prognostiziert, unter 2000 Kilometer Anfahrt macht's der EHC nicht in der Champions League. Ja, ja.
Und es kamen echt nervöse Nachrichten vom Flo, als erst Stavanger und dann Ilves Tampere gezogen wurden in Gruppe E, die dann die Salzburger bekommen haben.
Du, ganz ehrlich, ich
Ja.
habe gedacht, das darf jetzt alles nicht wahr sein. Wenn das jetzt wirklich so eingetroffen wäre, ich hätte den Glauben an alles hier, naja, einerseits vielleicht verloren, aber in dich wahrscheinlich gewonnen ohne Ende und ich hätte wahrscheinlich einen Schrein gebaut. Aber wer will das schon?
Ja.
Ja,
Ja, stimmt
was lässt sich
natürlich.
denn sagen über diese Gruppe C? Also meine Meinung dazu ist tatsächlich, ich glaube, es ist in diesen bisherigen 7 Auftritten des EHC Red Bull München in der Champions Hockey League, die mitunter sportlich, sowohl sportlich als auch von den Örtlichkeiten und Anfahrtswegen attraktivste Vorrundengruppe, die wir im Münchner Eishockey-Kosmos bisher gesehen haben. Ihr könnt es gerade nicht sehen, weil Sebi, der geht gerade im Kopf sein Geschichtsbuch durch. Welche Gruppen hatten wir denn alle schon?
Letztes Jahr war echt, also letztes Jahr war schon gut. Also das war schon, also sportlich war es letztes Jahr, würde ich sagen, vielleicht eine Nummer interessanter. Ich tue mir gerade schwer, Slovan Bratislava irgendwo einzuschätzen, bin ich ganz ehrlich, weil da bin ich bis in die Slowakei ist jetzt so mein tägliches Eishockey. Ich schaue mal auch über den Tellerrand raus, komme ich da echt nicht hin. Also nicht nur selten, sondern also da komme ich einfach gar nicht hin. Deswegen tue ich mir da wirklich schwer. Gut, wenn man von der Vergangenheit sagt, du hast eine Mannschaft, die jahrelang einen KHL-Kader stemmen konnte, weißt du ja nicht, wie viel was da noch übrig ist. Habe jetzt so mal durch, so von den Namen her, im letztjährigen Kader, gut, im Tor vielleicht ein bisschen prominenter, aber so wirklich so, wird interessant. Ja, Rapperswil muss man schauen, waren anscheinend letztes Jahr in der Schweiz eine Überraschung, dass sie doch so gut mit dabei oder wollten ja auch so gut dabei. Haben sich natürlich hier stark verstärkt mit Kalle Kostela, den wir auch gerne bei uns gesehen hätten, noch als zusätzlichen. Also die scheinen einen guten Geschmack und Händchen haben, was Spielerverpflichtungen angeht. Muss man schauen, inwiefern die nächstes Jahr wirklich so, oder nächste Saison jetzt, oder die kommende Saison, so interessant sind. Und dann Tampere, München. Ich hatte schon die Spiele, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, würde ich jetzt sagen, ja, gut, Tampere Gruppenkopf, natürlich, weil Meister und Erster. Aber ich denke, dass wir gar nicht so weit weg waren, auch letztes Jahr nicht, oder alles, was bis jetzt so anschaut, wie die Teams oder wie unser Team so wird, denke ich, der so haushohe Favorit in der Gruppe ist Tampere dann nicht. Favorit ja, haushoch nein. Also, und dann muss man halt wirklich sagen, von den Namen her wird spannend, weil die letzten Male war es ja eigentlich schon so, okay, zwei kommen weiter, du könntest in der Gruppe Dritter werden und du hast von den Namen, die mitspielen, jetzt mal komplett ergebnisunabhängig von dem, was man sich davor auswürfelt oder was man anhand der Teams so zutraut, was man ja ganz gerne mal macht, wenn man reinschaut. Hätte man auch immer wieder Dritter werden können in der Gruppe. Mit den Ansprüchen, die Red Bull München hat, muss man eigentlich weiterkommen.
Absolut. Für mich gibt es genau zwei Favoriten auf Augenhöhe in dieser Gruppe und das ist Tampere und München. Und wenn eines von diesen beiden Teams in dieser Gruppe scheitert, dann ist es ein Scheitern, also ein
Ja,
wirkliches
genau.
Scheitern. Bratislava und Rapperswil in meinen Augen in der Hinsicht klar die Underdogs. Also Underdog ist mal ein Anführungszeichen, weil slowakische und Schweizer Teams, die sind immer für gute Leistungen gut. Aber die Rollen sind ja klar verteilt. Ich sehe Tappara und den EHC da ziemlich auf Augenhöhe. Und deswegen wird das eine sehr, sehr interessante Gruppenphase. Du hast vollkommen recht, vielleicht sportlich die toughere Runde war letztes Jahr. Müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, aber ich in meinen Augen so der Spagat zwischen sportlich anspruchsvoll und auch Attraktivität der Ziele und auch Erreichbarkeit und so, glaube ich, ist es die ausgewogenste und somit attraktivste Gruppe, die München in der bisherigen Champions Hockey League Geschichte zugelost bekommen hat. Lass uns vielleicht einmal ganz kurz auf die weiteren deutschen Vertreter gucken. Ist vielleicht auch gar nicht mal so interessant, denn so gar nicht mal so uninteressant, denn das sind schon auch bemerkenswerte Gruppen, die da rausgekommen sind. Fangen wir mal mit dem Meister an, den Eisbären Berlin. Die sind in Gruppe G gelandet, zusammen mit Mountfield, mit Frölunda und mit Grenoble.
Das läuft. Das ist zum Beispiel wieder so. Ja, Grenoble, okay, aber ich meine, mit Mountfield und Frölunda, Finale vor 4 Jahren, oder?
Fakt ist, es ist die neue Auflage. Das Finale von 2020 war es sogar. Mountfield gegen Frölunda, also vor 2 Jahren sogar.
Vor 2 Jahren, ja.
Ja, damals auch Frölunda der Sieger, aber nur so nebenbei. Also das sind zwei Finalisten, der von 2020 auf die Berlin trifft. Ich bin gespannt, wie sich der Meister dort schlägt. Ich sag mal so, das ist so eine Gruppe, wie München sie vor einem Jahr hatte ungefähr. Na, du kannst dann eine gute Vorrunde spielen und kannst trotzdem rausfliegen. Finde ich jetzt.
Richtig, ja genau. Das meinte ich vorher. Du kannst aus so einer Gruppe sogar erhobenen Hauptes als Dritter irgendwo rausgehen und dann wäre es nicht zu... zu krass. Aber ich meine, so wie die Eisbären letztes Jahr funktioniert haben in der Liga, dass wenn sie einigermaßen konservieren, dann können die auch in der Champions Hockey League mal mit angreifen.
Denke ich an sich auch. Ich bin sehr gespannt. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt eben von der Champions League Saison im vergangenen Jahr. Die haben sie einfach den Start verpennt. Ja, genau. Und waren dann eben in der Vorrunde raus. Schauen wir zu den Grizzlies Wolfsburg. Die sind in Gruppe B gelandet, zusammen mit dem EV Zug, mit TPS Turku und Olympia Ljubljana. Sportlich auch sehr, sehr interessant und mit Zug und Turku halt einfach auch zwei, nicht nur namhafte Teams, sondern einfach auch zwei Top-Teams. Und nächster Fall. Also ich freue mich für Wolfsburg, dass die jetzt wieder Champions League spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie dort auftreten, weil sie halt auch einen personellen Aderlass so ein bisschen haben. Haben wir in der vergangenen Folge ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen. München ist natürlich mit Chris D'Souza auch ein bisschen beteiligt an diesem Aderlass. Da übrigens möchte ich sagen, unser Timing war, wir haben echt überlegt, ob wir dieses Gerücht mit aufnehmen, aber wir haben gesagt, da war so viel Fleisch dran, wir sollten mal drüber reden. Er hat sich als wahr erwiesen. Also ich sag mal so 12 Stunden in etwa nach Veröffentlichung unseres Podcasts wurde diese Verpflichtung bekannt gegeben. Also Selbstlob stinkt ja und trotzdem hat es mich ein bisschen gefreut. Aber auch das ist eine Gruppe, wo ich sage, kann Wolfsburg, wenn die Dritter werden in dieser Gruppe, dann können sie auch mit erhobenen Hauptes wahrscheinlich da rausgehen, weil ich glaube, dass es eine enge Kiste wird. Attraktiv von den Ortschaften, von den Teams. Und
Es wird interessant. Also Zug wird durchziehen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, die gehen halt auf Durchzug.
Und vor allem, da muss Wolfsburg vielleicht ausbaden, was wir letztes Jahr eingebrockt haben. Die werden sich nicht wieder bloßstellen lassen gegen deutsches Team. Auf gar keinen Fall.
Nee, da ist noch was offen. sorry Grizzlies, sorry Sven von 3-on-3 Overtime. Da haben wir euch was eingebrockt.
Wir waren es wieder.
München ist schuld. Und dann auf den vierten deutschen Bund, da gucken wir in die Gruppe F und wir haben sie gesagt, wir gönnen es ihnen, dass sie endlich in der Königsklasse mit dabei sind, die Straubingen Tigers und auch die haben eine nicht uninteressante Gruppe bekommen mit Färjestad, mit Villach und mit Krakau.
Ja, schon geil, oder?
Das ist schon nice. Also von den Anfahrtswegen ist es, glaube ich, auch noch okay nach Polen, nach Österreich, Schweden, klar, also nach Skandinavien musst du in der Champions League irgendwann mal, das vor allem in der Gruppenphase, das lässt sich gar nicht vermeiden. Das sind aber ganz, ganz spannende Mannschaften und ich glaube schon, dass da, also bei den Heimspielen am Pulverturm wird da sowieso gut was los sein, weil wer weiß, wann die Königsklasse da wieder Station macht in Niederbayern. Aber ich kann mir gut vorstellen, also nach Villach oder auch nach Krakau, also ich glaube eher in jede dieser Städte wird ein guter Tross reisen. Also die werden, kleiner Tipp an die Kollegen in Schweden, Österreich und Polen, Biervorräte auffüllen. Beim Sibi wäre es Gin Tonic.
Ja.
Ihr könnt das, wie gesagt, nicht sehen, aber ich sehe ja den Sebi. Bei meinen Worten gerade hat er ganz genüsslich seinen Strohhalm zum Mund geführt und ich habe einfach nur die Eiswürfel klimpern gehört.
Ja, es ist Sommer, da kommt was anders ins Glas.
Lass uns da mal zusammenfassen. Also, wir gehen von einem Weiterkommen vom EHC Red Bull München natürlich aus. Bei den Eisbären Berlin würde ich persönlich sagen, die werden Mountfield hinter sich wahrscheinlich, denke ich mal, lassen können. Bei Flunder muss man halt mal gucken. Bei Wolfsburg wird es sehr eng und ich traue aber Straubing schon auch den Sprung zu ins Achtelfinale, wenn ich ehrlich bin, in dieser Gruppe. Die könnten so diese Augsburg-Geschichte machen.
Augsburg. Ich sehe jetzt die Villacher und Straubing sportlich, wenn man jetzt da so aus deutscher DEL-Sicht drauf schaut, dann muss man natürlich sagen, dass die DEL der Eishockey League in Österreich natürlich überlegen ist. Und von dem her sehe ich Straubing zwar da als Drittplatzierten aus der Ziehungsgruppe, aber eigentlich doch vor Villach und Krakau und gut, Festad ist halt, ja, da muss man halt wieder schauen, wie die drauf sind, wie die Schrein starten. Hast vielleicht sogar das erste Spiel gegen Karlstadt und die sind da noch nicht ganz im Wettbewerb drin. Dann, also ich sehe Straubingen in der Gruppe eigentlich mit vorne mit dabei. Also das ist so mit unserer Gruppe oder sogar noch klarer als unserer Gruppe würde ich sehen, dass die von den deutschen Mannschaften die sportlich angenehmere Gruppe erwischt haben.
Ja, durchaus. Durchaus würde ich so stehen lassen. Und lass uns mal noch auf zwei Gruppen kurz gucken, bevor wir das Thema Königsklasse für heute erstmal beschließen. Gruppe E, das wäre ja die Gruppe gewesen, die deiner Prognose für München vorgesehen gewesen wäre, mit den Stavanger Oilers und Ilves Tampere. In die ist Red Bull Salzburg gelost worden, zusammen noch mit Fribourg-Gottéron. Also wenn wir jetzt mal überlegen, München wäre da reingeflutscht, ja, sportlich schon auch nicht so schlecht. Also schon auch nicht uninteressant und für meine Begriffe die wahrscheinlich stimmungsgewaltigste Gruppe in der Vorrunde ist die Gruppe H mit den Ocellari Trinec, mit Skelleftia, mit dem HC Davos und den Belfast Giants. Also das klingt so ein bisschen nach Partygruppe.
Schon irgendwie, ja.
Ja. Und wenn man so insgesamt so ein bisschen drüber guckt, sind die 8 Vorrundengruppen insgesamt sehr, sehr ausgewogen. Mhm. Also es gibt jetzt nicht die Monster-Hammer-Gruppe, es gibt aber auch nicht die Larifari-Gruppe.
Ja gut, Gruppe G, also mit Berlin, Frölunda, Mountfield, das ist schon, ja, doch, also da.
Die vielleicht noch am ehesten, aber
nennen wir die doch mal die Todesgruppe, oder? Nur damit wir eine benannt haben.
Ja.
Also, dass wir hier mal auf ein Level kommen, dass wir hier auch alle Leute irgendwo mitziehen. Die Todesgruppe.
Okay, Todesgruppe G mit Berlin, Mountfield, Göteborg und Grenoble. Und unser Fokus natürlich auf Gruppe C mit München, Tapperatambere, Rapperswil, Jona und Bratislava. Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor, auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch Versand kostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sage ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Dann machen wir einen ganz kurzen Sprung in die DEL. Gibt es nämlich so ein nach einem Bericht der Eishockey-News, blicken wir mal kurz voraus, 2022-23 soll die deutsche Eishockey-Liga wieder in den Modus Best of 7 in den Playoffs wechseln. Und zwar unabhängig davon, ob man mit 14 oder 15 Mannschaften die Runde bestreiten wird. Das ist ja das Thema wegen der Lizenzierung der Frankfurt Lions. Fakt ist aber auch, die Saison startet am 15.09. Das Hauptrundenende ist für den 5.03., also für den 5. März 2023 geplant. Und ganz interessant, weil das natürlich auch wieder Auswirkungen auf den Spielplan insgesamt haben wird. Bei 14 Mannschaften gäbe es 7 Spieltage unter der Woche, also alles außer Freitag und Sonntag. Bei 15 Mannschaften wären es allerdings doppelt so viel, also 14. Und das ist schon wieder eine Hausnummer, wo ich jetzt dich angucke als Vertreter auch von Radio Wiesenfeld, aber auch so an unseren Stammtisch in Sachen Podcast, macht gewisse Planungen und gewisse Aufnahmezeiten schon wieder gar nicht mal so easy. Mhm. Und ich sage gleich dazu, ich bin schwer dafür, dass Frankfurt die Lizenz bekommt.
Ja, jetzt, wenn ich dir so die letzten 3 Minuten zugehört habe, dann bin ich da jetzt schon eher wieder ein bisschen... Nein, wir freuen uns für Frankfurt.
Okay. Möchtest du sonst noch etwas dazu sagen?
Nein, es freut mich für Frankfurt und ich möchte Frankfurt unbedingt auch in der ersten Liga haben, weil ich drücke ja immer die Daumen der Mannschaft, die gegen Mannheim spielt und ich glaube mit den Frankfurtern, da werde ich die Daumen noch ein bisschen fester drücken. Gegen Mannheim.
Also. Ja, ist klar. Ja. Nein, gucken wir mal, was dort passiert. Ist ja jetzt Sommerpause und das Lizenzierungsverfahren läuft jetzt erstmal an. Gehen wir mal davon aus, dass Frankfurt dabei ist, dann hätten wir eine weitere 15er Liga mit einem ziemlich vollen Terminkalender. Dann wollen wir, gucken wir schon mal ein bisschen in die Shortcuts. Wir werden ja wieder einen kleinen Ausflug auch in, also Mini-Ausflug in den Packmas Gossip werfen. Haben aber noch ein bisschen was nachzuliefern. 2 Neuverpflichtungen, die aus Münchner Sicht in der DEL durchaus nicht uninteressant sind, nämlich die Bietigheim Steelers haben Elias Lindner und Matthew Maione unter Vertrag genommen. Vielleicht erstmal zu Elias Lindner, finde ich einen wunderbaren nächsten Schritt für den jungen Mann. Haben wir ja in der letzten Folge drüber gesprochen, über die Abgänge beim EHC. Er konnte den nächsten Schritt nicht machen. Ich war ja sehr gespannt, wo es hingeht. Ich hätte vielleicht auch so gedacht, vielleicht geht es sogar auch vielleicht in die DEL2, keine Ahnung, Spielpraxis ist wichtig. Dass er jetzt in der DEL bleibt und das in Bietigheim macht, finde ich tatsächlich sehr, sehr passend. Also das ist eine große Chance für den Jungen und ich drücke ihm da wirklich alle Daumen. Und wie hast du das aufgefasst?
Ja, Bietigheim ist ja gefühlt DEL2. Es ist immer noch, auch wenn sie hochkommen, das müssen sie, also da muss man sich erstmal noch wieder dran gewöhnen. Ist es jetzt, wenn ich sage, relativ emotionslos? Ist das so? Ich möchte nicht jetzt zu despektierlich sein, aber es war, ich konnte jetzt aus Fan- und Zuschauersicht in der letzten Zeit oder im letzten Jahr mit Elias Lindner relativ wenig so eine Fanspieler-Beziehung, sag ich jetzt mal, aufbauen. Also es ist irgendwie, ja, er war da für mich, er war dabei, aber mich freut's, wenn es dich freut. Und es ist
Lass mal so stehen. Der zweite ist Matthew Maione, ein alter Bekannter, natürlich in München, der in der vorvergangenen Saison einige Spiele für München gemacht hat, wo wir uns auch eigentlich alle einig waren, den noch mal ein paar Spiele mehr in München zu sehen, wären wir neugierig gewesen. Insgesamt waren es 15 Einsätze für München, 2 Tore, 5 Vorlagen. Er ist dann nach der Saison zum HC Bozen gewechselt und kommt jetzt ins Ellental zu den Bietigheim Steelers. Ich bin gespannt, wie er sich dann in Bietigheim zeigt. Ich finde es aber schön, ihn nochmal in der DEL zu sehen. 31 Jahre mittlerweile alt. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt, also über die
Das
Nachricht
ist
habe ich mich
eine
gefreut.
krasse Verpflichtung für Bietigheim. Also
Ja.
da muss man jetzt einfach mal denken. Ich meine, wir haben Matt Maione eigentlich schon gefeiert, weil es nicht so oft vorkommt, dass ein gestandener, angesehener KHL-Spieler in die DEL wechselt. Das kommt nicht oft vor und ich glaube, wir hatten die Spiele, die er da war, durchaus Spaß mit ihm. Und von dem her war es schon überraschend erstmal, dass er dann nach Bozen ging. Da konnte man sagen, okay, er will Europa bereisen, er hat italienische Wurzeln, wenn er die Möglichkeit hat, dahin zu gehen, versteht man ja alles. Hat in Bozen eine gar nicht so schlechte Saison gespielt und dann halt nach Bietigheim. Das ist halt so, ja, also wenn so ein Spieler jetzt vielleicht nicht in die DEL zurückkommt, ich meine, für einen Verteidiger, die Plus-Minus-Werte waren in seiner Saison nie wirklich gut und er hat ja auch mehr Spaß nach vorne gemacht, wie nach hinten, das kann man schon sagen. Aber dann halt so Bietigheim, wo man dann denkt, okay, dann kommst du zu einem Club, der ganz offensichtlich nächstes Jahr nochmal oder weiter gegen den Abstieg spielen wird, in der Liga. Und das fand ich krass. Also wäre der jetzt so zu Stationen wie Wolfsburg, Ingolstadt gegangen, das hätte so noch einigermaßen gepasst, aber was treibt's den nach Bietigheim? Will der die Weinregionen Europas durchgehen? Oder ist es, also es ist.
Ja, anscheinend ist Matthew Maione reif für Bietigheim.
Ja. Es freut mich für die Steelers wirklich, weil da haben sie sich halt auch einen Fanliebling mehr oder weniger in die Reihen geholt, der da auch wirklich was kann und der bestimmt gut ist für die vorher schon angesprochene Fan-Spieler- oder Fan-Mannschaftsbindung, dass das Publikum gerne kommt. Also es wird bestimmt auch in Bietigheim einer der Fanlieblinge werden, wie man es halt von ihm gewohnt ist, egal wo er rumgekommen ist.
Bestimmt. Also recht viel umgänglicher und sympathischer kann man fast nicht auftreten. So ehrlich muss man sein. Und wie gesagt, bin gespannt. Ich bin auch sehr baff über diese Verpflichtung. Spannend. Wir werden ein Auge drauf werfen. auf wen wir jetzt zumindest durch die Münchner Brille nicht mehr so extrem in Zukunft den Blick werfen werden, weil er nicht mehr für München spielen wird, ist Daniel Fiesinger, der Goalie, übrigens frisch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Verlässt München und spielt künftig in der DEL 2 für den ESV Kaufbeuren. Und wir wissen es ja, Daniel Fiesinger kommt aus dem Allgäu, das ist seine Heimat und da geht es jetzt dorthin zurück. Also eine weitere Torhüterentscheidung im Rahmen des Münchner Eishockey-Kosmos ist gefallen. Wir warten immer noch auf das Torhüter-Duo. Wir wissen, dass Matthias Niederberger da ist. Wir gehen momentan immer noch davon aus, dass Danny Austin-Birken das Torhüter-Duo mit ihm bilden wird. Die Zukunft von Henrik Haukeland ist Stand heute, zumindest laut unserer Informationen, immer noch nicht so ganz geklärt. Zumindest was wir wissen. Wir wissen jetzt also zumindest, dass Daniel Fiesinger nicht als Nummer 3 in München fest eingeplant ist, denn er spielt künftig für Kaufbeuren. Ein richtiger Schritt in deinen Augen?
Unbedingt. Das ist vielleicht als deutscher Nachwuchstorhüter hast du es bei den Top-Teams immer schwer, dich da in eine Nummer 1-Position zu schieben und durchzusetzen. Es ist schwierig. Niederberger, gut, er hat es drüben nicht geschafft. Dann so wirklich die großen Dinge hat er dann in Düsseldorf. Hätte man vielleicht auch sagen können den Weg. Aber so wirklich zu einer Top-Stelle oder zu einer Nummer 1-Stelle, man möge mich korrigieren, aber mir fällt jetzt so von den deutschen Top-Torhütern in der Liga keiner ein, der es in einem Top-Team geschafft hat, sich durchzusetzen. Immer irgendwo mit starken Leistungen über ein, zwei Jahre bei einem anderen Team. Gehen wir kurz Endras, Brückmann, Strahlmeier, Austin-Birken. Also es war nie irgendwo so bei den Top-Teams, dass sich da einer durchgesetzt hätte. Und dann muss man sagen, der Torhütermarkt, ja, der scheint dieses Jahr relativ zwar interessant zu sein, aber um sich da durchzusetzen. Eine zweite Liga finde ich genau richtig. Ich sage jetzt mal, er hat jetzt noch ein, zwei Jahre, wo er das in der zweiten Liga rausziehen kann, was er kann und was er von der Lehr und aus dem Birken mitgenommen hat. Das kann er jetzt, da kann er jetzt in der zweiten Liga richtig glänzen und Ich denke von dort aus dann, wenn er ins gute Goalie-Alter kommt, 27, 28 nochmal richtig, richtig durchstarten.
Mittlerweile ja schon 25, der Gute, das vergisst man manchmal auch so ein bisschen. Also ich denke auch, guter erster Schritt. Ich sag mal so, gar nicht böse gemeint, aber die prominentesten Auftritte hatte er im vergangenen Jahr als, ich sag mal, Testimonial im Opener, beim On-Ice-Intro, in diesen Videosequenzen und in diesem ersten, Anführungszeichen, ersten Spiel im SAP-Garden, dieses Werbevideo, hat er allerdings souverän gemacht und ja, man kann ihm nur das Beste wünschen. Er hat auch ein bisschen Pech teilweise gehabt in München, aber da kann man ihm nur das Beste wünschen. Und in diesem Zusammenhang, lieber Sebi, wir gehen da jetzt nicht im Detail drauf ein, aber es gibt neue Gerüchte und zwar eben um den ESV Kaufbeuren. Denn da ist zu hören, dass es angeblich Gespräche zwischen dem EHC Red Bull München gibt und dem ESV Kaufbeuren über eine Kooperation. Und wir wissen alle, dass der Kooperationspartner des EHC Red Bull München in erster Linie der SC Rissersee ist. Allerdings wissen wir auch, dass der SC Rissersee in der Oberliga spielt und der ESV Kaufbeuren ja in der DEL 2. Wie gesagt, bisher sind das Gerüchte, die, kann man ja auch sagen, bei einem Fanstammtisch in Kaufbeuren auf den Tisch gebracht worden sind. Angeblich sind da diese Gespräche weit fortgeschritten. Mehr Informationen zum aktuellen Stand am heutigen Abend, Mittwochabend, haben wir noch nicht. Ich sag mal so, mit der Red Bull Academy im Hintergrund, mit der Jugendarbeit, würde so ein Zwei-Stufen-System schon gar nicht mal so unsinnvoll klingen, ne? Dass du sowohl in der DEL 2 als auch in der Oberliga einen Kooperationspartner hast. Du könntest quasi deine Talente gestaffelt einsetzen, verschiedene Entwicklungsschritte anbieten Und ja, interessantes Gedankenspiel zumindest.
Mit wem waren denn die vorher verbandelt? Die Kaufbeurer, die waren mal mit Straubing, haben die nicht mal mit Ingolstadt waren sie doch auch mal, oder? Ja, muss man mal schauen, wie durchgängig das ist. Also ich finde sowas grundsätzlich spannend, weil man ja doch immer wieder sieht, dass auch wenn die Akademie oder Salzburg nur ein Katzensprung von der deutschen Grenze weg ist und durchaus näher zu München ist als manche Kooperationspartnerschaften innerhalb von DEL und DEL2, dass da anscheinend doch immer mal wieder das ein oder andere Problem geben könnte. Mit der Abstellung und Jugendbereich und also oder Zweitligapartner, ja, vielleicht hat man halt auch Jugendspieler oder vielleicht kann man vielleicht jüngere Spieler mal mehr zu einer Förderlizenzgeschichte begeistern und ranführen und näher halten, wenn man ihnen halt nicht die Oberliga anbietet, sondern vielleicht die zweite Liga. So als Überlegung mit dazu.
Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ja, Kaufbeuren hatte eine Kooperation mit Straubing und bis 2013 war es Augsburg.
Ja, und danach war es Ingolstadt, glaube ich.
Da müsste ich jetzt aber nochmal nachschauen. Also ich wusste jetzt, ich habe auf die Schnelle nur.
Ja, gefährliches Halbwissen ist eigentlich
Ja,
ganz
gefährliches
brav.
Halbwissen, aber du hast definitiv recht. Es gab die Kooperation auch mit Ingolstadt. Also da hat der Sebi definitiv recht.
Ja, also nicht nur für unsere Spieler statt Oberliga, zweite Liga ein Upgrade, ich denke auch für Kaufbeuren ein Upgrade.
Ich sag mal so, das ist nicht die steilste These an diesem heutigen Stammtisch. Wir werden es beobachten. Wenn es sich da was tut, werden wir nochmal drüber sprechen. Aber zumindest nicht uninteressant. Und dann biegen wir ein auf zwei kleine ja, Off-Season-Gossip-Themen. Ja, auch wir gucken bei Instagram so ein bisschen rein. Ja, Philipp Reicher hat zusammen mit Justin Schütz, Elias Lindner, Maxi Schuber, Christopher Kolas und Bernhard Edwin in der Türkei einen kleinen Cluburlaub gemacht, quasi ein RB Alumni-Holiday. Die haben es nach der Saison nochmal richtig krachen lassen. Zu Recht, das darf einfach auch mal sein. Und Jannik Seidenberg hat sich auch mal die New York Rangers im Madison Square Garden bei den NHL Playoffs reingezogen. Also ganz ohne Eishockey können die Jungs dann auch nicht in der Offseason. Ist ja fast so wie wir.
Wir sitzen ja auch schon wieder
Die letzte Folge ist noch gar nicht mal so lange her, gell?
da.
Wo soll das enden, Sebi? Wo soll das enden? Ich mache mir nur Sorgen, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen auch nur zu zweit da sind.
Ja, da verlegen wir das Ganze dann aber in irgendwelche anderen Lokalitäten.
Ja, absolut. Wir biegen ja auch steil auf die 100 zu.
Ja, da habe ich schon so eine Idee, die schwirrt in meinem Kopf rum.
Ja, man hat, ich glaube, wir haben eine ähnliche Idee. Müssen wir mal gucken. Also irgendwas zu 100 müssen wir machen. Schauen wir mal. Fakt ist, Sommerpause heißt für uns jetzt nicht krasse Sommerpause. Wir haben es schon gesagt. Es ist tendenziell, ja, der Rhythmus verändert sich ein bisschen, aber so ganz ohne Stammtisch können wir nicht. Das heißt, wenn sich was tut mit einer Eishockey-Kosmos oder wenn wir finden, wir müssen mal wieder reden, werden wir uns melden. Ansonsten
Und
vielleicht
ihr
noch
könnt es
ein.
ja auch nicht. Also jetzt mal ernsthaft, jeder, der jetzt bis hierher gehört hat, ihr seid da alle mit drin. Ihr könnt auch nicht ohne.
Ja, ich glaube, so weit können wir gehen.
Ja.
Also jeder, der bis jetzt reingehört hat, ist genauso wahnsinnig wie wir.
Und wer bis jetzt reingehört, der gibt uns auch 5 Sterne so auf.
So auf Apple Podcasts und Spotify und so.
Ja, genau. Ja, ganz sicher.
Mit absoluter Sicherheit. Und ja, mit einem Hühnerauge gucken wir noch mal ganz kurz auf die WM in Finnland. Muss ganz ehrlich sagen, starke Runde, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft da gespielt hat von den Ergebnissen her. Platz 2 in der Vorrundengruppe hinter der Schweiz, aber vor Kanada und der Slowakei. Chapeau. Mit dabei auch zwei aktuelle Münchner und ein Bald-Münchner. Der Bald-Münchner ist Matthias Niederberger, wissen wir. Und von den aktuellen Münchnern ist es Maxi Kastner und Yasin Eles, die ihre Rollen, wie ich finde, da durchaus ordentlich spielen. Und am morgigen Vatertag, ja, dann das Viertelfinale gegen Tschechien. Hat man ja auch schon gehört, da ist noch eine Rechnung offen. Ich bin sehr gespannt. Da werde ich dann doch mal mit einem Hühnerauge da hingucken. Ansonsten sage ich jetzt schon vorab, weil wenn diese Folge rauskommt, ist ja Vatertag. Glückwunsch an alle Väter. Dementsprechend auch Glückwunsch, Sebi, schon mal.
Ja, dir auch mittlerweile. Glückwunsch.
Ja, vielen Dank. Also, da bist du mal knapp 6 Wochen Papa und dann gleich Vatertag, ja?
Ja.
Haben wir sonst noch irgendwelche Shortcuts aus dem Münchner Eishockey-Kosmos, über die wir noch kurz reden sollten, die wir zumindest mal reinwerfen sollten?
Ach, garantiert, aber wir brauchen ja auch noch was für die nächsten Folgen.
Hat er recht. Ja. Hat er recht. Dann lassen wir es gut sein für diese Folge Nummer 97 vom Packmas Podcast, dem Münchner Eishockey-Stammtisch. Wir haben ja schon gesagt, wer bis hierhin gehört hat, der hinterlässt bestimmt bei Apple Podcasts oder Spotify 5 Sterne für uns. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, da erfahrt ihr sofort, wenn wir neue Folgen raushauen, beziehungsweise lassen wir auch ganz gerne mal ein paar Gedanken da und informieren euch darüber, wenn wir mal wieder pausieren oder was auch immer. Also bleibt ihr auf alle Fälle am Puck. Ansonsten ja, gehen auch nochmal liebe Grüße an Egel und Gilbert raus, an Egel in einem wohlverdienten Urlaub und an den Gilbert, der jetzt immer noch, glaub ich, darauf wartet, mit der Bahn loszukommen. Liebe Grüße an dieser Stelle auch noch an 3-on-3 Overtime und an die Straubinger Strafbank, die Podcast-Kollegen, die nämlich dieselbe Idee hatten und am heutigen Abend auch ihre Champions-League-Folgen aufgenommen hatten. Wäre eigentlich ganz gut gewesen, hätte man eigentlich eine Konferenz machen können. Aber das machen wir dann irgendwann beim nächsten Mal, wahrscheinlich dann zur K.O.-Runde, wenn alle deutschen Teams weitergekommen sind. Ansonsten verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen vom Münchner Eishockey-Stammtisch. Wir hören uns in den nächsten Wochen definitiv noch ein paar Mal, bevor am Oberwiesenfeld mal wieder der Puck fällt. Bleibt's gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und ich habe schon gesagt, es gilt vor allem immer eins, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal am Packmas Stammtisch. Servus.
Servus.
Wir sind am Münchner IHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.